SRF 2 Kultur.
Sie hören Reflexe über eine Künstlerin, die am Limit aufblühte, die vielseitige Meret Oppenheim. Eine wiederholte Sendung am Mikrofon, Elinor Landmann. Ob Wagner oder Büchner oder Albert Camus, runde Geburtstage im Kulturbetrieb sind Krux und Chance zugleich. Sie bieten die Möglichkeit, an die Jubilare zu erinnern, sie neu zu entdecken, und sie bergen die Gefahr, diese Jubilare endgültig in eine Schublade zu stecken, ihn oder sie sozusagen zur Gipsbüste zu machen, zum Klassiker, den man sich ins Regal stellt, zwar wichtig, aber abgehandelt, in der richtigen Ecke versorgt und ein bisschen verstaubt. Die Chancen und Gefahren eines runden Geburtstags gewärtigen dieses Jahr nicht nur Wagner, Büchner oder Camus, sondern auch die Künstlerin Meret Oppenheim. Die 1985 Verstorbene zählt zu den wichtigsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts und sie würde dieses Jahr 100 Jahre alt. Das wird gefeiert mit einer großen Oppenheim-Retrospektive, die nach Wien nun in Berlin zu sehen ist. Und es wird gefeiert mit einer Basler Ausstellung, in der sich zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler mit Meret Oppenheim auseinandersetzen. Und auch Reflexe widmet sich in dieser Sendung der großen Meret Oppenheim, ihrem vielgestaltigen Werk und den Impulsen, die sie bis heute spürbar aussendet. Die Schweizer Kuratorin Bietsche Kurriger leitete vor 2 Jahren die Biennale in Venedig. In den 70er Jahren beschäftigte sich Bietsche Kurriger intensiv mit Meret Oppenheim und sie publizierte Anfang der 80er Jahre die allererste Monographie über diese Künstlerin. In diesem Buch befand sich das allererste Werkverzeichnis von M.O. So hat Meret Oppenheim ihre Werke signiert. Und dieses Werkverzeichnis war ein wichtiger Schritt für eine Künstlerin, die so vieles Verschiedenes geschaffen hat. Das hat man der Meret Oppenheim lange vorgeworfen, als mangelnde Konsequenz. Das Werkverzeichnis lieferte erstmals die Möglichkeit einer neuen Beurteilung, in der Vielfalt geschätzt wird. 30 Jahre nach Erscheinen dieses Buches erinnert sich Bietsche Kurriger an Meret Oppenheim. Und sie ist sich sicher, wenn Meret Oppenheim heute noch leben würde, sie würde ihren 100. Geburtstag am 6. Oktober in fröhlicher Runde feiern.
Ich glaube, sie würde das gerne mit Freundinnen und Freunden feiern und sie würde ein paar trockene Sprüche machen und ich sehe sie schon lächeln und so in sicher immer noch faszinierendem Aussehen. Mit 100 kann ich mir vorstellen, dass sie sich immer mehr so in ein Naturwesen verwandelt hätte.
Die Aufmerksamkeit, die ihr jetzt zuteil wird, die hätte sie nicht gestört.
Sie hat es eigentlich genossen, als so in den frühen 80er Jahren oder schon vorher in den 70er, dann mit dem aufkommenden feministischen Gedankengut, man sich plötzlich auf sie auch fast gestürzt hat und plötzlich fand, man hat hier eine Künstlerin, die doch zu Unrecht doch zu wenig bekannt ist und sie hat allerdings dann immer geschaut, dass sie eben nicht nur gefragt wird, wie war es denn mit den berühmten Männern und Künstlern der Avantgarde in den 30er Jahren in Paris und so weiter, sondern dass man wirklich auf ihr Werk geschaut hat.
Bietsche Kurriger hat es angesprochen. Meret Oppenheim wurde als Künstlerin nicht immer gleich wahrgenommen. Die Aufmerksamkeit ihr und ihrem Werk gegenüber verlief in Wellen. War am Anfang riesig, fiel dann weg und kam langsam in den 70er und 80er Jahren wieder. Keine kontinuierliche Aufmerksamkeit. Das hat auch damit zu tun, dass sich Meret Oppenheim nicht festlegen ließ. Sie war widerständig, verweigerte einen wiedererkennbaren Stil, hatte keine Lust auf Schubladen und insbesondere nicht auf die Schublade der Surrealisten. Mit ihnen hatte alles angefangen. In den 30er Jahren machte die junge Meret Oppenheim Furore unter den älteren surrealistischen Herren in Paris. Man Ray schuf seine berühmten Fotos von ihr, nackt mit schwarzem Unterarm vor der Druckerpresse. Und Meret Oppenheim schuf in jener Zeit ihr noch immer berühmtestes Werk, die Pelztasse. Ein Werk, das nicht mehr zeigt, als der Titel verspricht, Tasse, Untertasse und ein Löffelchen mit haarigem Fell überzogen. Die große Retrospektive über Meret Oppenheims Werk, die derzeit in Berlin zu sehen ist, die lässt aber genau diese Ikone der Moderne, die Pelztasse, aus. Das sei keine bewusste Setzung, sagt die Kuratorin der Schau, Heike Eipeldauer. Das Metropolitan Museum of Art in New York, kurz MoMA, das die berühmte Tasse besitzt, wollte das Werk nicht ausleihen.
Der Grund, warum wir die Pelztasse nicht zeigen, ist, dass sie nicht nur eine Ikone des Surrealismus war, sondern dass es auch eine Ikone der MoMA-Sammlung ist. Es ist ein Gründungswerk des MoMA. Alfred Barr hat es noch im Entstehungsjahr 1936 erworben und das MoMA möchte das in diesem Jubiläumsjahr zu ihrem 100-jährigen Geburtstag das ganze Jahr präsentieren und macht auch eine eigene Publikation dazu. Und ja, letztlich bin ich Ihnen nicht undankbar dafür.
Was ist der Vorteil davon, wenn man diese Pelztasse nicht in einer Retro zeigt?
Man sieht einfach diese unglaubliche Varianz und Spannbreite an Experimenten, an Medien, an Themen. Ja, wie unglaublich reich ihr Werk ist.
Diese Tasse stand irgendwie vor der Wahrnehmung dieser Vielfalt?
Die Tasse hat ihr schlagartig einen Ruhm als 23-Jährige beschert. Einen Ruhm, der sehr ambivalent war, weil einerseits war sie in aller Munde mit diesem Objekt und auf der anderen Seite hat das wirklich den Blick auf alles Weitere verstellt, was nachher gekommen ist. Und sie selbst hat sie dann nur noch so lapidar die Alte genannt, wenn sie danach gefragt worden ist und hat wirklich ein Leben lang versucht, die Bedeutung dieser Pelztasse kleinzureden. Es ist ein großartiges Werk, das ist unzweifelhaft. Aber das Zentrale ist einfach, dass es nur ein Teil eines unglaublich spannenden, heterogenen Werkes ist, das sie geschaffen hat.
Das kann man entdecken in dieser Ausstellung. Die Ausstellung zeigt ungefähr 200 Werke. Das sind Bilder, das sind Zeichnungen, das sind Objekte, das sind Plastiken und so weiter und so fort. Sie haben an den Anfang dieser Ausstellung nicht eigentlich den Beginn gestellt, sondern Sie stellen an den Anfang dieser Ausstellung das Ende. Das sind zwei ganz späte Bilder aus dem Jahr 1983, die Merit Oppenheim zwei großen romantischen Dichterinnen widmet. Warum?
Dieses Gemäldepaar an Bettina Brentano und Caroline von Günderode habe ich zum einen an den Anfang gestellt, einfach um dieses grandiose Spätwerk ins Zentrum zu rücken, aber auch, weil es Themen und Fragestellungen zusammenfasst, die 5 Jahrzehnte ihres Schaffens umspannen. Und zwar ist es einerseits die Frage nach dem Paar, also es geht um diesen Briefwechsel zwischen den beiden romantischen Dichterinnen, der von Bettina Brentano 1840 veröffentlicht wurde, lange nach dem Freitod von Caroline von Günderode. Und Merit Oppenheim war begeistert von diesem Briefwechsel. Sie hat diesen Briefwechsel hymnische Gespräche getauft und hat das sehr stark als Katalysator verwendet für die eigene Beschäftigung mit dem Selbst und sozusagen der weiblichen Kreativität oder den Bedingungen weiblicher Kreativität. Denn insbesondere Bettina Brentano war wirklich eine der ersten Frauen, die sozusagen diese geistige Unabhängigkeit als Bedingung für das weibliche Kunstschaffen ins Zentrum gestellt hat und war auch eine wichtige Vorbildfigur für Merit Oppenheim. Auf der anderen Seite geht es wirklich um diese dialogische Struktur, die sie aufgreift in Form von diesen zwei Gemälden. Sie sind nahezu abstrakt, es sind Psychogramme, die sich versuchen heranzutasten an das, was eigentlich ungreifbar ist, was eigentlich undarstellbar ist, ein zentrales Thema in ihrem Werk, sich dem anderen sozusagen anzunähern. Und es bleibt eine Annäherung, es kann nur eine Annäherung sein.
Licht durchflutet, flimmernd ist das eine Bild, dunkler, in einem melancholischeren Grundton gehalten das andere. Es sind abstrakte Porträts, Seelenbilder, tastende Darstellungen des Undarstellbaren. Und diesem Undarstellbaren, dem widmet sich die Oppenheim-Retrospektive, die von Heike Eipeldauer kuratiert wurde, immer wieder. Ein wunderbarer Raum zeigt Nebel- und Wolkenbilder. Seit den 50er Jahren hat Merit Oppenheim immer wieder solche geschaffen. Und das Paradox war dabei nicht unwesentlich, nämlich das, was man im Nebel nicht sieht, auf einem Bild als nicht sichtbar darzustellen. Neben den Wolken, neben dem Nebel legt die Retrospektive im Berliner Martin-Gropius-Bau, die Heike Eipeldauer kuratiert hat, weitere Themen frei, denen sich Merit Oppenheim immer wieder widmete. So vielgestaltig dieses Werk ist, die Natur, der Kosmos, die Stellung des Menschen darin, die Sprache kommen immer wieder vor. Sie hat Gedichte geschrieben oder ihren Werken poetisch verknappte Titel gegeben. Dieses vielgestaltige Werk, ohne den einen Stil, es besitzt, so chaotisch es zunächst wirkt, rote Fäden, die es durchziehen. Und als roter Faden durchzieht dieses vielgestaltige Werk von Merit Oppenheim auch die Praxis der Wiederaufnahme. Es gibt Arbeiten, die die Künstlerin Jahre später wieder hervornimmt und weiterführt. Zum Beispiel eine frühe Zeichnung. Einer, der zusieht, wie ein anderer stirbt. Von 1933. Ein Männlein steht und blickt zum Rand. Dort lehnt sich ein dunkler Schemen, kippt aus dem Bild. Zu sehen sind bloß noch dunkle Füße. Jahre später wird Merit Oppenheim aus diesem Männlein eine Skulptur machen, die sie bereits in den 30er Jahren konzipierte, erzählt die Kuratorin Bietje Kurriger.
Sie hat zeitlebens immer wieder alte Sachen, alte Ideen, Motive aufgegriffen. Und von einer ganz kleinen Zeichnung dann entstand eine große Skulptur, eben einer, der zuschaut, wie ein anderer stirbt und steht heute noch vor dem Museum in Duisburg. Und so, ja, gab es andere Arbeiten und das zeigt eigentlich, wie so eine kleine Idee doch für ein fast philosophisch empfundener Komplex von Gedanken steht und wie sie eben als Bildkünstlerin dort auch weitermacht, wo eben irgendwie etwas Grundsätzliches für sie berührt wurde.
Es spricht ja auch von einer starken Aufmerksamkeit gegenüber dem eigenen, quasi was raufkommt, was raufgespült wird.
Sie ist eigentlich schon eine Ideenkünstlerin, auch eine intellektuelle Künstlerin, ohne dass sie theoretisch sich manifestiert. Im Gegensatz zu einem Künstler oder einer Künstlerin, die formale Recherchen machen und dann Stilentwicklung betreiben und von A zu B gelangen und dann das genau erklären können, wie das sich linear dann eben entwickelt hat.
Die Ideen interessierten Merit Oppenheim und sie nutzte ihre Kreativität, um die Welt zu verstehen. Dabei hatte Merit Oppenheim aber ein ganz eigenes Verständnis vom Vorgang des Verstehens. Denn immer wieder unterläuft sie die Ratio. Viele Werke sind rätselhaft. Zum Beispiel der berühmte Merit-Oppenheim-Brunnen in Bern, eine mit Tuffstein, Moosen und Gräsern überwachsene Säule, die so wenig mit dem gemein hat, was üblicherweise unter Brunnen verstanden wird, dass auch schon die Demontage des Brunnens gefordert wurde. Noch rätselhafter ist zum Beispiel ein surrealistisches Bild aus dem Jahr 1934. Es heißt «La nuit sans volume», ist ce qui lui est dangereux, also zu Deutsch, die Nacht, ihr Volumen und das, was es gefährdet. Das Bild zeigt einen dunklen, geometrischen Quader, oben drüber eine Röhre mit durchgehender Rauchwolke. Ein Relief aus den späten 60er Jahren, das heißt sogar, Gehört also das Rätselhafte bei Merit Oppenheim schlicht dazu? Bietje Kurriger spricht nicht von Rätsel, sondern von Verdichtung.
Das Interessante ist ja, dass sie auch eine wichtige Dichterin ist, sie hat mit Sprache gearbeitet und diese Verknappungen, das Aufladen von Wörtern mit Bedeutung in ganz knappen, mit ganz kleinen Elementen reißt man da plötzlich etwas auf, das sich vermitteln lässt, aber eben nicht wie wenn man sagt, der Zug fährt jetzt um 13.15 Uhr weg, sondern eben in Bildern, in Elementen, Fragmenten dieser Welt, die aber, wenn sie neu zusammenfinden, ein eben rätselhaftes Molekül ergeben, das aber, ich glaube, das Rätselhafte heißt ja, es ist ein Rätsel, aber man fühlt sich doch angesprochen, man erkennt irgendetwas, aber man weiß noch nicht ganz, wohin es einen führt.
Merit Oppenheim, wenn ich Sie richtig verstanden habe, also die Künstlerin in ihren Selbstaussagen, sie verstand sich selber, Medium ist irgendwie zu groß, aber sie verstand sich als Künstlerin auch als jemand, der etwas ausdrückt, was für uns alle von Belang ist. Stellt sich mir die Frage, steht das nicht so in einem gewissen Gegensatz so zu dieser Rätselhaftigkeit, die dieses Werk eben hat? Also wenn sie sagt, ich drücke etwas aus, was universell für euch relevant ist, und das Werk zeigt eben diesen schwarzen, rätselhaften Quader und Wolken, die durch eine Röhre ziehen.
Ich glaube, sie hat sich auch selber gerne überraschen lassen oder hat sich gewundert über vieles und hat auch da eben ein Sensorium entwickelt, genau für dieses Potenzial, was in der Welt ja drin ist. Wir können die Welt ja nicht einfach zum Fenster rausschauen und sagen, ich verstehe jetzt alles.
Merit Oppenheim hat das Verstehen problematisiert. Das sagt die Kuratorin Bietje Kurriger. Und das sagt auch Kathleen Bühler. Sie ist Kuratorin am Kunstmuseum Bern und hat dort vor einem Jahr eine Ausstellung gezeigt, die Werke von Merit Oppenheim mit denen heutiger Künstlerinnen und Künstler zusammenbrachte. Die Problematisierung des Rationellen für Kathleen Bühler Anzeichen eines surrealistischen Denkens.
Also ein sprunghaftes Denken, ein assoziatives Denken, eines, das nicht der Alltagslogik entspricht, sondern eher im Bereich der Träume, der Assoziationen anzusiedeln ist. Das ist das, denke ich, was Merit Oppenheims Werk auszeichnet, was auch begründet, weshalb sie nicht so systematisch vorgeht und sich schon gar nicht an stilistische Vorgaben hält. Also das ist auch das, was ihr Werk schwierig gemacht hat für ihre Zeitgenossen. Sie hat sich erlaubt, sich die Freiheit gelassen, von einem Werk zum anderen den Stil zu wechseln, die Ausdrucksform zu wechseln. Das ist ja etwas, was man vielen Künstlerinnen übrigens auch immer vorgeworfen hat, dass sie sich nicht einigen konnten, dass sie nicht wie ein Minimal-Art-Künstler endlich streng und logisch vorgehen, sondern da ständig hin und her springen.
Das sind jetzt zwei so ganz wichtige Punkte für mich. Auch einerseits dieses, es ist gar nicht so einfach zu verstehen. Mhm. Und auf der anderen Seite, was Sie angesprochen haben, was sind denn das für Themen?
Das können sexuelle Abgründe sein. Also ohne, dass man da irgendeine Praxis abbilden würde, die man lebt, sondern eher so Dinge, die eben in Träumen auftauchen können, also die Verbindungen zwischen Gewalt und Erotik und Begierden, denen nachspürt oder die aufscheinen lässt in ihrem Werk.
Also das sind Sachen, die uns erschrecken, wenn wir sie bewusst wahrnehmen.
Absolut. Und ich war dann eben auch überrascht, und das ist vielleicht auch etwas, was viele Leute am Werk von Merit Oppenheim überrascht. Die war nicht nur witzig und charmant, wie man das oft denkt von der Pelztasse her, sondern die hatte eben in ihrem Werk auch Abgründe. Also Merit Oppenheim hat sehr bösartige Werke, auch ein bisschen sadistische Werke gemacht. Ganz stark im Vordergrund stand beispielsweise eine skulpturale Arbeit von ihr in unserer Ausstellung, wo sie einem Manke, also einer Schaufensterpuppe, einen Rock umgelegt hat, aber den Oberkörper nackt, beziehungsweise nur Hosenhalter oder Strumpfhalter an ihren Brustwarzen befestigt, die dann die Brüste so hochziehen. Also das ist ein Werk.
So eine Nippelklemme irgendwie.
Genau, und das sind normale Strumpfbandhalter, die kennen wir heute gar nicht mehr. Ich musste mir das dann auch erklären lassen, dass das wirklich originale Strumpfbandhalter sind und eben nicht sadomasochistische Spielzeuge, Sextoys. Aber es kommt so rüber. Es ist aber gleichzeitig auch die Zurichtung des weiblichen Körpers nach den Schönheitsvorstellungen. Also es ist so vieles drin, aber auch eine gewisse sadistische Lust, auch als Künstlerin Merit Oppenheim mit diesem Körper so zu spielen und da die Fantasien anzuregen.
Was auch ganz charakteristisch ist, glaube ich, an dieser Arbeit, die Sie jetzt eben beschrieben haben, ist ja, dass Merit Oppenheim häufig Objekte eigentlich aus dem Alltag benutzt hat und dann aber in einer neuen Zusammenstellung eigentlich brüchig macht oder anschlussfähig macht für Brutalismen oder für Kritik oder für Frauenbilder, Rollenüberlegungen. Das ist sowas, was sie ganz häufig macht.
Absolut. Und das ist auch, denke ich, das deutlichste Erbe, das sie von den Surrealisten mitgenommen hat. Also wirklich dieses kunsthistorische Erbe, von dem sie sich also im Nachhinein stark distanziert hat. Aber diese Methode, diese Art von eben, eine Definition des Surrealismus ist ja das Treffen der Nähmaschine und des Fahrrads auf dem Seziertisch. Und das ist genau dieses ursurrealistische Denken. Dinge, die nicht zusammengehören, zusammenzubringen. Dinge, die uns vertraut sind, die alltäglich sind, aber durch dieses Zusammentreffen etwas Unheimliches bekommen und dass dann eben in dieser Assoziationsspanne dann plötzlich Überlegungen möglich sind, ein wildes Denken möglich ist, was neue Erkenntnisse ergibt. Und das war ja im Surrealismus auch eine Erfahrung aus den Kriegen, dass man eben mit der Alltagslogik ja auch dort nicht mehr weitergekommen ist. Man konnte es nicht verhindern, man konnte es nicht erklären und man musste ja das hinter sich lassen, um wieder neu sich zurechtzufinden, auch in den Trümmern unserer Kultur und in den Trümmern unserer Fähigkeit, solche Dinge überhaupt erklären zu können.
Merit Oppenheim zapfte, ganz kritische Zeitgenossin, anderes Denken an. Das Unbewusste war ihr Wegweiser. Ihren Träumen schenkte sie etwa zeitlebens große Aufmerksamkeit. Und die Kuratorin Bietje Kuriger, die erste Monographie über Merit Oppenheim publizierte und sich früh auch mit Ausstellungen um ihr Werk kümmerte, Bietje Kuriger beschreibt Merit Oppenheim als offenen Geist, der sich spielerisch mit weit ausgefahrenen Antennen der Welt näherte und dies in durchaus ernstem Interesse.
Sie hatte viel Humor. Wenn man mit ihr eine Straße runterging, ging es meistens auch ziemlich langsam vorwärts, obwohl sie ein schneller Mensch war. Aber sie guckte überall hin, fragte, was ist denn das? Und aha, und dann war sie sehr empfänglich für Scherze und Beobachtungen, ganz ernsthaft. Sie war ein allseitig interessierter Mensch. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns heute eben fasziniert. Wir sind ja so eingespannte, technokratisch sachbezogene Wesen geworden. Und die Aktualität in ihrem Werk hat damit zu tun, dass man die Antennen ausfährt und auch eben nicht nur rational und ernsthaft sich irgendetwas vornimmt, sondern dass man offen ist und das Potenzial des Humors als Erkenntnisinstrument wie ein anderes auch gelten lässt.
Bietsche Kuriger hat den Gegensatz erwähnt. Wir heute technokratisch, funktionalistisch, Meret Oppenheim spielerisch, offen, damals. Auch die Kuratorin Kathleen Bühler interessierte sich für diesen Gegensatz. Merets Funken hieß ihre Ausstellung letztes Jahr im Kunstmuseum Bern, die mit einer zeitgenössischen Brille auf Meret Oppenheim blickte und ihre Werke zusammen mit denen junger Künstlerinnen und Künstler ausstellte. Da ging es um aktuelle Positionen des Surrealismus, aber auch um Rollenmodelle für Künstlerinnen und Künstler. Meret Oppenheim ist in dem Punkt interessant, insbesondere wegen einer langen Krise. Ende 30er Jahre kehrte sie Paris und den surrealistischen Halbgöttern den Rücken. Der Krieg brach aus. Zurück in der Schweiz fühlte Meret Oppenheim eine Last. Plötzlich passten Selbst- und Fremdbild nicht mehr zusammen. Es war ein Widerspruch, Frau zu sein und kreativ. 17 Jahre lang schuf sie wenig. Kathleen Bühler erklärt.
Also sie hat 17 Jahre lang fast nichts gearbeitet, weil sie gehemmt war durch die Zeitumstände auch. Und sie hat diese Krise überwunden. Und das, denke ich, das war auch etwas, heute müssen sich ja Künstler und Künstlerinnen ständig mit allen anderen berühmten Künstler und Künstlerinnen messen. Und das ist manchmal so einschüchternd, dass es lähmt. Aber wie zu sehen, dass auch eine Künstlerin, die 17 Jahre lang keine Pelztasse mehr produziert hat, überhaupt keine Pelztasse mehr danach kam, sich dem auch verweigert hat, dass auch die ihren Platz in der Kunstgeschichte findet und trotzdem ein großartiges Werk hinterlässt.
Also die Wirkungsgeschichte der Meret Oppenheim liegt eben nicht nur im Werk, sondern sie liegt auch in ihrer Biografie, in ihrer Person, darin, dass sie vielleicht ein Role Model ist für ja, Künstlerkarrieren, auch für heutige Künstlerkarrieren, für Widerständigkeit in diesen Künstlerkarrieren.
Absolut. Ich konnte das sehr gut nachvollziehen, denn meine Erinnerung noch an Meret Oppenheim, ich habe sie nie persönlich kennengelernt, meine Erinnerung war eigentlich vor allem an diese eindrückliche Frau, an diese eindrückliche Persönlichkeit, die etwas gelebt hat, was mich inspiriert, was mich auch heute noch inspiriert. Und daran fehlt es ja immer und immer noch, diese bedeutenden und wichtigen Frauen, die eben einfach als Künstler, nicht nur als Künstlerin, sondern als Persönlichkeit was leben, den Platz einnehmen und sich den Platz nicht nehmen lassen. Das ist das Inspirierende an sich. Und eben auch jemand, der Niederlage so gut kennt und trotzdem im Stillen dieses Werk weitertreibt, das ist wirklich, denke ich, inspirierend an sich, ob es jetzt in der Kunst ist oder in irgendeinem anderen Feld.
Die Beharrlichkeit imponiert. Und Kathleen Bühler spricht im Zusammenhang auch von einem heroischen Künstlerleben. Meret Oppenheim hat sich als Frau nicht verbiegen lassen und sie hat sich immer wieder mit den wackeligen Bedingungen weiblicher Kreativität auseinandergesetzt. Denken wir nur an die beiden späten Bilder zurück, die die Berliner Retrospektive eröffnen, die Bilder für Caroline von Günderode und Bettine Brentano. Aber Meret Oppenheim wäre nicht Meret Oppenheim als strahlende Heroine des Feminismus. Sie kämpfte wohl für Gleichberechtigung, aber sie distanzierte sich von der feministischen Kunst, wie sie in den 70er Jahren aufkam. Kunst hatte für Meret Oppenheim kein Geschlecht. Und obwohl ihre Haltung da glasklar ist, dient sie als Role Model, war sie insbesondere für Künstlerinnen ein Vorbild und beschäftigen sich insbesondere Kunsthistorikerinnen mit ihrem Werk. Hat also die Kunst der Meret Oppenheim doch ein Geschlecht? Die Kuratorin Bietsche Kuriger differenziert.
Natürlich, wir haben viel diskutiert und ich habe von ihr immer wieder einen Spruch gehört, es gibt nur eine Kunst, so wie es nur eine Mathematik gibt. Andererseits hat sie natürlich, indem sie immer wieder auch von der Last gesprochen hat, die das, was das Frausein eben als Künstlerin damals bedeutet hat, diese Qual, die sie da hat über sich ergeben lassen müssen, wenn Männer sie wieder irgendwie in die Ecke gestellt haben. Ja, dann spielt es ja doch eine Rolle und es spielt ja auch irgendwo rein in das Werk. Und ich glaube, das ist so ein Paradox, mit dem man umgehen muss, wenn man ihre Werke oder ihr Gesamtwerk anschaut. Und sie musste den Anspruch stellen, dass sie auf der gleichen Ebene wie ein Mann eben behandelt und qualifiziert werden wollte. Aber die Inhalte waren halt oder sind geprägt von einem weiblich empfundenen Dasein in der Gesellschaft. Es ist so.
Wer mit Merit Oppenheim umgeht, muss mit Paradoxen umgehen können. Denn sie war nicht nur feministisches Vorbild, das sich mit Frauenrollen und Erwartungen an Frauen differenziert auseinandersetzte. Für sie war eben auch klar, Kunst hat kein Geschlecht. Der weiteren Paradoxa sind viele. Merit Oppenheim schuf ein vielgestaltiges Werk, das in alle Richtungen wuchert, darin aber doch Grundsätzen und roten Fäden folgt. Merit Oppenheim wollte mit Kunst die Welt verstehen, stand dem Verstehen aber durchaus skeptisch gegenüber. Und Merit Oppenheim drückte Universelles aus, bediente sich dazu aber einer ureigenen Sprache. Runde Geburtstage sind Krux und Chance. Bei Merit Oppenheim scheint die Krux wegzufallen, denn die Gefahr, dass die Jubilarin nun in einer Schublade verstaut wird, ist gering. Dafür war sie als Künstlerin und dafür ist ihr Werk zu paradox und zu faszinierend. Zu ihren Fans gehört auch der Schweizer Künstler Thomas Hirschhorn. Für den Katalog der Berner Ausstellung letztes Jahr, Merits Funken, schrieb er der Künstlerin einen hinreißenden Liebesbrief. Der ist feurig und so leidenschaftlich, wie es das Genre verlangt. Und doch begründet Thomas Hirschhorn seine Liebe. Zitat: Frei zu sein mit dem eigenen. Das sei Merit Oppenheims ganz besondere Fähigkeit. Und was das bedeutet, frei zu sein mit dem eigenen, das erklärt die Kuratorin der Berner Ausstellung, für die dieser Text entstammt, noch einmal Kathleen Bühler.
Ich denke mir, das ist das, was so kostbar ist, dass man ungeachtet all dessen, was alle anderen machen, zu seiner eigenen Stimme findet. Und zwar nicht, um sich narzisstisch selbst abzufeiern, sondern zu einem urinneren Quell zu finden. Und das ist kostbar, sei es, wenn man schreibt, als Schriftsteller, aber auch als Kommentator, Kommentatorin zu irgendwas, zu dieser eigenen Stimme zu kommen, zu der eigenen Haltung, sich nicht einnehmen zu lassen von dem, was erfolgreicher ist, sich einfacher konsumieren lässt oder wo man mehr Applaus dazu kriegt.
Und es geht um Glaubwürdigkeit.
Glaubwürdigkeit, ja, absolut. Das eigene zu finden, sich nicht korrumpieren zu lassen, das ist, denke ich, etwas Kostbares an sich und heute noch mehr.
So viel von Reflexe für heute. Sie hörten eine wiederholte Sendung von Elinor Landmann in der SRF2 Kulturreihe Extrem.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.